Die Küche ist eindeutig der beste Partyraum. Warum ist es so? Also zum einen, da gibt es keine öden Stuhlkreise. In der Küche, da stehen die Leute rum. Ein zentrales Gerät in der Küche ist der Kühlschrank. Da ist Bier drin. In der Küche ist das Buffet aufgebaut, so wie ihr es hier auch sehen könnt. Das heißt, wenn man auf eine Party geht, dann ist der beste Ort, den man sich aussuchen kann, die Küche. Gibt es Cola und da gibt es Chips. Und da kann man sich einfach einen ganzen Abend mit Leuten unterhalten. Meistens werden die besten Witze in der Küche gemacht, einfach weil die Stimmung da so locker ist, weil man mit dem versorgt ist, was man braucht. Alles, was man haben möchte, ist in greifbarer Nähe. Noch ein großer Vorteil ist, man hat immer eine Flasche in der Hand. Das heißt, man hat auch was, woran man sich festhalten kann. Und was, woran man sich festhalten kann, ist in unserem Leben immer was sehr Wichtiges. Und deshalb sind Küchenpartys einfach die besten Partys. Und wahrscheinlich ahnt ihr es schon, in welchem Raum des Hauses Gottes wir heute angekommen sind. Wenn du heute zum ersten Mal hier in der Gemeinde bist oder vielleicht eine Weile nicht mehr da warst, zur Erklärung, wir befinden, Chips halten sich ziemlich lange im Mund. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über das Vaterunser. Und in dieser Predigtreihe gehen wir durch die unterschiedlichen Räume und im Hause Gottes. Und wir waren schon im Wohnzimmer, wir waren schon in Gottes Sternwarte, wir waren in seinem Studierzimmer, wir waren in der Kapelle. Also das Haus Gottes ist ziemlich cool. Und heute sind wir in Gottes Küche angekommen. Der Abschnitt des Gebets des Vaterunser, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist der: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir beten das so, wenn wir das Vaterunser beten. Und Jesus hat gesagt, wir sollen es sagen. Aber weißt du denn, also was sagst du denn damit, wenn du betest, Vaterunser, unser tägliches Brot gib uns heute? Was meinst du denn damit? Und was hat sich Jesus dabei gedacht, als er zu seinen Jüngern gesagt hat, wenn ihr betet, dann betet das. Unser tägliches Brot gib uns heute. Martin Luther hat sich da auch Gedanken drüber gemacht und hat es dann auch mal so aufgeschrieben in seinem kleinen Katechismus. Und Martin Luther meint dazu, was ist unser tägliches Brot, hat er gefragt. Und er sagt, alles, was Not tut für Leib und Leben. Und er zählt dann so ein bisschen auf. Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh. Okay, manche Sachen haben sich ein bisschen verändert in den letzten 500 Jahren. Geld, Gut, fromm Gemahl, das heißt ein gläubiger Ehemann. Fromm Kinder, das heißt gläubige Kinder. Fromm Gesinde, nicht das Gesindel, sondern die Knechte und Mägde, die man so mit in seinem Haus hat. Fromme und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter. Ja, ich denke, das hat was mit Ackerbauern so zu tun gehabt. Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Das zählt Luther alles zu Brot. Gute Nachbarn ist ganz toll. Das zählt Luther zu täglich Brot. Die Dinge, die wir für, wie sagt das, für Leib und Leben brauchen. Das Wesentliche, das, worauf wir täglich angewiesen sind. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, und er sagt es zu dir heute Morgen, wenn du betest, dann bitte Gott den Vater um das, was du täglich brauchst. Das, was grundlegend da sein soll, darum sollst du den Vater bitten. So cool es ist, sich mal einen Abend mit Chips und Bier voll zu stopfen, das ist auf Dauer nicht gesund. Ich hatte sogar schon mal einen Abend, das war sogar ein HDH-Abend vor über 10 Jahren, da haben wir ein WM-Endspiel geguckt, da habe ich so viel Chips und Bier gehabt am Ende, dass mir am nächsten Tag noch schlecht davon war. Also Chips und Bier ist schon eine coole Sache, von mir aus auch Chips und Cola, aber es sollte nicht zum Grundnahrungsmittel werden. Und so sagt Jesus auch, hey, bittet um die Dinge, die ihr wirklich braucht, was wirklich nötig ist für euer Leben. Ich war vor kurzem alleinerziehende Tante. Ich bin mal eben zu meinen Neffen für eine Woche und wir haben das Ding zusammen geschaukelt. Und wer Silas, meinen kleinen Neffen, kennt, der weiß, der liebt Süßigkeiten. Also wenn ihr ihm eine riesig große Freude machen wollt, dann müsst ihr ihm einfach irgendwas mit Zucker schenken. Wenn ihr Anderle und Jessie ganz arg verärgern wollt, dann tut es auch. Silas liebt Zucker. Das heißt, wenn er die Entscheidung treffen müsste, dann würde er sich ausschließlich von Zucker ernähren. Und ich rede jetzt nicht nur von Schokoriegeln und so. Ich sehe Silas vor mir auf einem riesigen weißen Berg, wie er da sitzt, oben thronend mit einem großen Löffel und Zucker in sich hineinschaufelt. Wenn du Silas die Wahl lässt, was er gerne hätte, dann wählt er auf jeden Fall in irgendeiner Form Zucker. Aber da ich eine gute Tante bin, kriegt das nicht. Er kriegt nicht Zucker in Maßen und so, wie er es möchte. Als gute Tante lasse ich das nicht zu, weil es tut ihm nicht gut, nicht mal eine Woche lang. Und aus dem gleichen Grund formuliert Jesus auch seine Worte so, wie er es tut. Jesus sagt nicht, betet so, alles, was wir uns wünschen, gib uns heute, das sagt er nicht. Er sagt, bete, unser tägliches Brot gib uns heute. Jesus macht da eine ziemlich gute Einleitung, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin da so ein bisschen wie Silas. Ich komme nicht immer auf die allerbesten Ideen, wenn mir jemand sagt, wünsch dir, was du möchtest, ganz egal. Und Jesus wusste das auch, dass wir manchmal so ein bisschen Vernunft brauchen und Richtung brauchen. Und so sagt er, bitte um dein tägliches Brot. Bitte um das, was du wirklich brauchst. Und wisst ihr, was ich cool daran finde? Daran, dass Jesus das zu seinen Jüngern sagt. Jesus ist Gott, der Sohn. Wir glauben an Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Und Jesus und der Vater, die sind immer einer Meinung. Was der eine sagt, sagt der andere. Was der eine denkt, denkt der andere. Und was der andere eine will, will der andere. Das ist krasser als mit deiner besten Freundin in der 5. Klasse. Was der eine will, will der andere. Und wenn Jesus zu dir sagt, bitte den Vater, dann heißt es, der Vater will auch gebeten werden, weil die sind so. Das findet der Vater richtig gut, gebeten zu werden. Und wisst ihr, was ich noch genial daran finde? Das bedeutet, Gott interessiert sich für dich und für deine Nöte und Bedürfnisse. Gott sagt, komm zu mir mit dem, was du brauchst. Und bitte mich darum. Gott interessiert sich dafür, was du jeden Tag brauchst. Es ist ihm nicht egal, ob du hast, was du zum Leben brauchst. Es ist ihm nicht egal, ob deine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Er sagt, komm zu mir und bitte mich um alles, was du nötig hast. Und Gott hat ein Interesse daran, dass es dir gut geht und dass deine Bedürfnisse gedeckt sind. So wie wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, so wie du möchtest, dass es deinem Kind gut geht und dass es mit dem versorgt ist, was es braucht, dass es Essen kriegt ausreichlich, dass es gute Nahrung bekommt, dass es Spielzeug hat, dass es das hat, was es wirklich täglich braucht. So hat Gott Interesse dran, dass du mit dem versorgt bist, was du jeden Tag wirklich nötig hast. Gott ist unser Vater, haben wir gehört in den letzten Wochen. Und Gott sitzt in der Küche und sagt, komm zu mir, ich lade dich ein. Ich bin der Koch und ich will für dich zubereiten, was du wirklich brauchst. Hol dir das ab, was du wirklich brauchst. Ich weiß, was gut für dich ist. Und deshalb möchte ich dir Mut machen. Komm mit deinen Bitten zu Gott. Komm zu ihm. Egal, was du brauchst, er interessiert sich dafür. Und er will dir geben, was du brauchst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin unglaublich erleichtert darüber, dass es hier nicht nur um trockenes Brot geht. Wenn es hier nur um Brot ginge, dann wäre dieser Teil des Vaterunsers für mich komplett irrelevant. Es hätte null etwas für mich zu bedeuten, weil ich hatte in meinem ganzen Leben, musste ich noch nie hungern, weil mir irgendwie Essen gefehlt hat, weil ich es mir nicht hätte leisten können oder weil es irgendwie nicht zur Verfügung stand. Ich lebe in einer Welt, wo mir eigentlich alles an Essen zur Verfügung steht. Ich muss nur aussuchen, was ich am liebsten esse. Ich habe noch nie eine Hungersnot erlebt und du vermutlich auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich haben die meisten von uns hier noch nie auf dieses tägliche Brot im wahrsten Sinne des Wortes verzichten müssen. Aber es geht um mehr als um nur das Gemisch aus Wasser und Mehl. Es geht um das, was wir wirklich brauchen. Alles, was wir für Leib und Leben brauchen. Und jetzt will ich einen kleinen Reality-Check mit dir machen. Wenn du so überlegst, dein Gebetsleben, vielleicht die letzten Tage, die letzten Wochen, egal wie intensiv oder auch nicht es ist, was war Inhalt deiner Bitten? Um was ging's, wenn du Gott um was gebeten hast? Chips und Bier? Oder waren es die Dinge, die du wirklich brauchst? Also prinzipiell ist es, glaube ich, nicht falsch, Gott auch um Dinge bitten, die man jetzt nicht unbedingt ganz dringend immer braucht. Also ich glaube nicht, dass Jesus mit dem Satz "unser tägliches Brot gib uns heute" die Regel aufgestellt hat, du darfst nur um das Allernötigste bitten und was anderes hast du auch nicht zu erwarten, mehr gibt's nicht. Das glaube ich nicht, definitiv nicht. Ich glaube nur, dass wir, wenn wir uns zu viel um die Dinge darüber hinausdrehen, in zwei Fallen ganz gerne hineintappen. Also ich sehe zwei Herausforderungen, denen wir begegnen in unserem Bittgebetsleben, sage ich mal. Wenn wir zu weit den Kreis ziehen um Dinge, die wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Die erste Falle, die ich sehe, ist, dass ich verwechsle Annehmlichkeit mit Grundbedarf. Dass ich nicht mehr unterscheiden kann zwischen must have und nice to have. Dass ich Dinge, die eigentlich ganz nett wären zu haben und die eigentlich ganz cool sind, es wäre ja schön, so behandle, als müsste ich sie unbedingt haben und sie so wichtig in meinem Leben werden, dass ich wirklich mich um diese drehe und Gott bitte um Dinge, die eigentlich nur nice to haves wären. Ich glaube, Arbeit, ganz praktisch einen Job haben, ist ein Grundbedürfnis, das der Mensch hat. Durch deine Arbeit kannst du deine Familie ernähren, wenn du eine hast, kannst du dich selbst ernähren, du kannst du das, was du für dein Leben brauchst, kannst du dir leisten und kannst du haben, indem du berufstätig bist. Ich glaube, das ist definitiv eine Sache, worum wir bitten sollen und was in diesem unser tägliches Brot gib uns heute drin ist, wenn du keine Arbeit hast, arbeitssuchend bist oder dein Job wackelig ist, sagt Gott zu dir, komm zu mir und bitte mich um Arbeit. Er möchte, dass du mit dieser Not zu ihm kommst. Aber wie sieht es denn aus mit der nächsten Beförderung? Ist das ein Grundbedürfnis, das du hast? Wie sieht es aus mit deinem 10-Punkte-Karriereplan? Ist das was, wo Gott sagt, ja komm, bitte mich, dass du den nächsten Schritt machst, bitte mich, next step, 10-Jahresplanung und übernächstes Jahr in der Abteilung und dann in der Abteilung. Ist es ein Grundbedürfnis, das du hast, im Job weiterzukommen? Das ist irgendwie so, wenn man 2 Jahre am gleichen Ort ist, dann ist es schon veraltet und dann musst du dir Gedanken machen, ob du wirklich weise mit deiner Zukunft umgegangen bist, weil du bist ja immer noch an dem Ort, wo du vor 2 Jahren warst. Und ich frage dich, wie viel Zeit verbringst du im Gebet mit Bitten um diesen Bereich? Wie viel Zeit geht für dieses Thema drauf, wenn du vor Gott kommst. Gott, hilf mir in meinem Job wirklich alles richtig zu machen. Hilf mir, da voranzukommen. Hilf mir, meinem Chef wirklich eine gute Unterstützung zu sein. Das sind gute Themen. Aber wie viel Raum nimmt dieser Bereich in deinem Gebetsleben ein und wie viel Raum haben noch andere Themen in deinem Gebetsleben? Oder darf es vielleicht auch ein bisschen weniger sein? Beim Metzger fragt man immer, darf es ein bisschen mehr sein? Darf es bei dir vielleicht ein bisschen weniger sein? Ein bisschen weniger Arbeit für ein bisschen mehr Gemeinde zum Beispiel. Ein bisschen weniger Arbeit für ein bisschen mehr soziales Engagement. Ein bisschen weniger Arbeit für ein bisschen mehr Familie. Vielleicht brauchst du das. Vielleicht hätte deine Familie gerne mehr Zeit mit dir und das ist ein Grundbedürfnis, das sie haben. Ein bisschen weniger Arbeit für ein bisschen mehr Reich Gottes. Darf es ein bisschen weniger sein? Wo liegt deine Priorität? Und wo sind Gottes Prioritäten? Und stimmt das überein? Und jetzt sagst du vielleicht, naja, ja, ich arbeite schon viel, das stimmt und irgendwie, ich habe da auch so meine Pläne, aber so, also es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig. Die Arbeit ist mir nicht so wichtig, aber es gibt da solche Grundbedürfnisse, die ich habe und dafür muss ich halt arbeiten, damit die dann auch eben befriedigt sind. Und Grundbedürfnisse sind ja wieder in Ordnung. Das heißt, ich muss halt ein bisschen mehr arbeiten, damit meine Grundbedürfnisse gestillt sind. Ich muss ja wohnen. Ja, wohnen ist, würde ich sagen, auch ein Grundbedürfnis, das ich und du haben. Wir brauchen irgendwie ein Dach über dem Kopf, das ist ganz klar. Die Frage ist nur, hat Gott dir gesagt, du sollst dir eine Oststadtvilla mit 300 Quadratmeter Grünanlage außenrum kaufen und die in 10 Jahren abbezahlen? Ist das Grundbedürfnis? Ich glaube, die Frage ist einfach, hinterfrag dich. Wie viel Raum nehmen deine Grundbedürfnisse ein und wo hast du vielleicht ein Nice-to-have zu einem Must-have gemacht? Und dieses Nice-to-have nimmt so viel Zeit und Raum von dir ein, dass du eigentlich gar nicht mehr genug übrig hast, um das zu tun, was Gott eigentlich mit dir zusammentun möchte. Also erste Gefahr, die ich dabei sehe, wenn wir zu krass den Kreis spannen um Dinge, die wir gerne hätten, wir verwechseln das Must-Have mit dem Nice-to-Have. Und hier ja wirklich die Herausforderung an dich und an mich heute Morgen. Wo haben wir das gemacht? Wo jagen wir Nice-to-Haves nach, als wären es Must-Haves und vergeuden unsere Zeit? Eine andere Sache, die eine Gefahr dabei ist, wenn wir uns überhaupt zu sehr um unsere Wünsche drehen, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde ziemlich schnell der Mittelpunkt meines eigenen kleinen Universums. So da ein Wunsch und hier ein Wunsch und dort ein Wunsch und hier noch die Gehaltserhöhung und da noch festes Einkommen, hier größere Wohnung. Benenn es. Ich werde ziemlich schnell der Mittelpunkt meines eigenen Universums. Und ich merke, das tut mir gar nicht so gut. Das tut mir nicht gut und es tut den Leuten um mich herum auch überhaupt gar nicht gut, wenn ich der Mittelpunkt meines eigenen Universums bin. Denn dann geht es ziemlich wenig um die Leute um mich herum und es geht ziemlich viel um mich. Und was mir gut tut, was ich jetzt brauche, dass ich jetzt Ruhe brauche und dass die anderen doch mal ein bisschen Rücksicht nehmen könnten. Und das ist, glaube ich, eine zweite Gefahr, in die wir drohen hineinzulaufen. Deshalb hier die Herausforderung, tritt heraus aus dem Mittelpunkt deines Universums und lass Gott wieder in diesen Mittelpunkt. Und ich glaube, dass Vater Unser eigentlich so ein Hilfsmittel ist oder uns beschützt davor, dass genau das passiert, dass wir in den Mittelpunkt unseres Universums treten, dass wir verwechseln, was wir wirklich brauchen, mit dem, was wir eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Dass wir das, was notwendig ist und was wir haben, als selbstverständlich annehmen. Klar habe ich das. Natürlich wohne ich, natürlich arbeite ich. Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal Gott dafür gedankt, dass du eine Arbeit hast? Hand aufs Herz, wann hast du das letzte Mal dafür gedankt, dass du gesund bist? die Gefahr, dass wir Luxus als ein Anrecht sehen und sagen, Gott, das muss ich aber haben. Und ich glaube, dass das Vaterunser uns davor beschützt, weil wir nämlich nicht durch die Haustür in die Küche laufen. Das ist nicht der Weg. In den letzten Wochen haben wir nicht angefangen in der Küche, sondern wir sind durch diese Eingangstür gegangen und wir haben uns in diesen großen Ohrensessel im Wohnzimmer gesetzt, sind dem Vater begegnet, der mit offenen Armen dastand. Und uns wurde klar, mein Vater liebt mich. Er ist komplett für mich. Er ist immer für mich da. Er steht da mit offenen Armen. Er meint es gut mit mir. Und das hat Ruhe und Frieden in uns gemacht. Und diesen Vater zu kennen und zu erleben, hilft mir, ihm zu vertrauen mehr und mehr. Wir sind in die Sternwarte gegangen. Und wir haben gesehen, wie groß Gott ist. Der Gott, der im Himmel ist, der das Universum geschaffen hat, der die Welt in seiner Hand hält. Derjenige, der über allem steht, der uns helfen will in allem und der uns helfen kann in allem. Dem kann ich vertrauen. Der, der es gut mit mir meint und der zu allem fähig ist. Wir waren in der Kapelle. Und wir haben nur noch ihn gesehen und wir haben gestaunt über diesen heiligen und würdigen Gott und konnten unsere Augen nicht mehr von ihm nehmen. Und wir waren im Studierzimmer und wir haben gelernt, was seinem Willen entspricht und haben herausgefunden, wie Gott ist. Und wir haben im Studierzimmer gelernt, dass wir für unser tägliches Leben mehr brauchen als Chips und Bier. Und wir haben gelernt, dass er uns mehr geben möchte als das. Und dass er uns alles geben möchte, damit wir satt und gesund sind. Durch die Räume sind wir gegangen. Wir sind diesem Gott begegnet, der so vertrauenswürdig ist. Der so voller Liebe für uns ist. Und wir haben bis hierhin einfach nur Gott angeschaut und geguckt, wie er ist. Und so langsam knurrt uns dann der Magen. Und jetzt gehen wir in die Küche. Und auf dem Weg durch diese Zimmer, als wir Gott angeschaut haben und gesehen haben, wie er ist, da haben wir plötzlich das neue iPhone 8 Plus vergessen. Da war es plötzlich nicht mehr so wichtig. Wärst du von der Haustür in die Küche gegangen, wäre das noch voll das Thema gewesen. Aber jetzt, wo wir durch diese Räume gegangen sind und den Hausherrn kennengelernt haben, in all seiner Pracht, sind die Dinge in den Hintergrund gerückt. Die meisten von euch kennen die Geschichte, wo Jesus die 5000 speist, sagt man. Also das sind 5000 Leute, die haben alle kein Essen. Es ist so, Jesus war mit seinen Jüngern viel unterwegs. Und ich meine, es war so, es war wieder mal an der Zeit, dass er ziemlich ausgepowert war, weil er einfach extrem viel in Menschen investiert hat und sich Zeit genommen hat für Leute. Und er sagt zu seinen Jüngern, kommt, wir gehen in die Wüste raus und da haben wir einfach mal ein Chill-in und da lassen wir es uns gut gehen und da erholen wir uns. Haben aber ein paar mitgekriegt und dann sind die dem nachgelaufen. Die waren so fasziniert von diesem Jesus, was der tut und was der sagt und dass er so anders ist als alle anderen, dass die ihn einfach nicht in Ruhe lassen konnten. Die mussten ihm nachgehen und sie gehen ihm nach in die Wüste. Und irgendwann kommt ein Jünger und sagt, hey, hier sind so viele Leute, die kriegen irgendwann Hunger, wir müssen die versorgen. Wisst ihr, was ich cool finde? Die Leute, die Jesus nachgelaufen sind, die Jesus gesehen haben, sind in die Wüste gelaufen. Es waren nicht die Leute, die irgendwann gesagt haben, oh, jetzt wird es aber spät, der redet immer noch, ich krieg so langsam mal Hunger, jetzt muss ich aber gehen und sonst knurrt mir der Magen. Nee, die Leute waren so fasziniert von diesem Jesus, was der erzählt hat, was der getan hat, wie der ihr Leben verändert hat. Die haben ihren kompletten Hunger vergessen. Und ich glaube, das ist es, was Vater Unser mit uns macht. Gott geht mit uns durch diese Räume und zeigt uns, wie er ist, weil er möchte, dass wir so fasziniert von ihm sind, dass wir die ganzen Nebensächlichkeiten, mit denen wir uns Tag ein, Tag aus beschäftigen, einfach vergessen und nur noch ihn haben wollen. Was am Ende bleibt, ist ein Magenknurren. Dann denkt man sich, jetzt wäre eine Scheibe Brot ganz gut. Weil ich bin schon so satt von dem, was ich da die ganze Zeit sehe, von diesem Gott, der so über alle Maßen außergewöhnlich ist, dass Sahnetorte gar kein Thema mehr ist. Ich fordere dich heute Morgen auf. Hinterfrag dich. Gehst du die Abkürzung direkt zur Küche oder nimmst du dir Zeit in deinem Leben, diesen faszinierenden Gott kennenzulernen, deine Wünsche verändern zu lassen, dein Denken verändern zu lassen von ihm und dein Herz verändern zu lassen von ihm? Denn das passiert nur, wenn du durch die anderen Räume vorher gehst. Gott interessiert sich für dich und für deine Nöte und Bedürfnisse. Und dieser Gott möchte dir dort begegnen, in deinen Nöten und in deinen Bedürfnissen. Und um genau das sollst du ihn auch bitten. Das, was du brauchst, so sollst du zu ihm kommen. Und genauso wie ein Vater, der sich freut, wenn Silas Lasagne und eine gute Portion Salat isst, anstatt den Pudding gleich in sich reinzustopfen, genauso freut sich dein Vater im Himmel auch, wenn du gute Wünsche hast, weil du vorher bei ihm warst und satt an ihm bist. Und ich kenne von mir beides. Ich kenne sowohl Zeiten, wo ich mir den absoluten Mist wünsche und dann merke, okay, einmal die Woche Thai-Massage muss vielleicht doch nicht wirklich sein. Und ich kenne Zeiten, ja, da habe ich wirklich Bedürfnisse. Und da geht es nicht ums Danken, weil ich habe alles schon, sondern da habe ich wirklich auch einen Mangel und da fehlt mir was. Und ich denke, diese Zeiten kennst du und die kenne ich. Und in diesen Zeiten, wo es uns wirklich mangelt, sollen wir kommen und Gott bitten, dass er uns gibt, was wir brauchen. Und dann habe ich mich gefragt, naja, bitten, warum denn eigentlich bitten? Ich kann doch auch in die Küche gehen, mir einfach was nehmen. Warum bitten und nicht einfach nehmen? Was ist denn da los? Und ich glaube, das ist auch was wir nur wissen, warum bitten und nicht einfach nehmen, wenn wir vorher in den anderen Räumen waren. In der Sternwarte, im Studierzimmer, dort hast du gelernt, dort habe ich gelernt, dass alles, was ich und du haben, dass es von ihm kommt. Wenn du denkst, du bist heute Morgen aufgestanden, hast dir deine Schuhe angezogen, die hast du nur, weil sie Gott dir gegönnt hat. Wenn du denkst, du bist heute Morgen aufgestanden, in dein Auto gestiegen, um hierher zu fahren, das hast du nur, weil Gott es dir geschenkt hat. Wenn du denkst, du bist heute Morgen hier und darfst saubere Luft einatmen, dann darfst du es nur, weil Gott dir Luft zum Atmen gibt. Alles, was ich und du, was wir haben, kommt von ihm. Und deshalb ist es auch angemessen, ihn darum zu bitten. Auch wenn er uns ganz, ganz, ganz arg viel gibt, wenn wir einfach nur zugreifen. Ich glaube, was wichtig ist und was ich in der Sternwarte und im Studierzimmer lerne, ist, dass ich abhängig bin von ihm, mit meinem ganzen Leben. Alles, was ich habe, egal ob Schuhe, Haus, Kleidung, Familie, Freunde, Arbeit, benenne es, alles habe ich von ihm. Und das macht mir bewusst, ich bin total abhängig von ihm. Aber das macht mir keine Angst, abhängig von Gott zu sein. Du und ich, wir sind abhängig von Gott, wie ein kleines Kind abhängig ist von seinen Eltern. Und ich weiß nicht, du guckst dich hier um und es gibt ziemlich viele von diesen Kleinen. Und ich fühle mich null, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich null innerlich gedrängt, zu all den kleinen Babys und Kindern hinzugehen und zu sagen, hey, die da oben, Von denen bist du abhängig, das wird mich ganz schön beunruhigen, hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee, das ist voll gut, dass die Kleinen abhängig sind von ihren Kindern, weil die Eltern, irgendwelche Hormone werden da ausgeschüttet und so weiter, die Eltern meinen es in aller Regel ziemlich gut mit ihren Kleinen. Und das ist ein ziemlich gutes Verhältnis, dass die Kinder von ihren Eltern abhängig sind. Und genauso ist es nicht beängstigend für dich, abhängig zu sein von Gott, sondern das Beste, was dir passieren kann, weil Gott ist derjenige, der es besser mit dir meint, als du es mit dir meinst. Du bist vollkommen abhängig von Gott und er kümmert sich um dich, so wie sich eine Mutter um ihr Kind kümmert. Und deshalb kannst du ihm auch in allem, in wirklich allem vertrauen. Egal ob klein oder groß, er interessiert sich für dich und du darfst ihm alles anvertrauen. Und deshalb meine Aufforderung an dich heute Morgen: Bitte voller Vertrauen. Komm zu Gott mit deinen Nöten und dann bitte voller Vertrauen, dass er es gut mit dir meint. Vertraue darauf, dass er dein Bestes will, dass er dein guter Vater ist und dass er dich mit allem versorgen möchte, was du brauchst. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, Eye-Opener, du erlebst es schon. Jeden Tag, egal ob du betest oder nicht, mein tägliches Brot gibt mir heute. Ich erlebe das jeden Tag. Morgen gehe ich zur Arbeit mit meinem Fahrrad, meinem neuen, das ich mir kaufen durfte. Ich habe tolle Freunde, ich habe eine tolle Familie. Das sind alles Dinge, die zu meinen Grundbedürfnissen gehören und mit dem Gott mich versorgt. Du und ich, wir erleben jeden Tag Gebetserhörungen. Und selbst wenn wir nicht darum bitten, ist Gott so gut, dass er uns mit all dem versorgt und uns beschenkt und überschüttet jeden Tag. Deshalb vielleicht auch mal die Erinnerung, lasst uns Danke sagen für all das, was wir jeden Tag erfahren, an Gnade und an Versorgung. Schwierig wird es meistens dann, wenn mir was fehlt. Das merke ich viel schneller als die Dinge, die ich alle jeden Tag habe, die 100.000 Sachen. Eine Sache fehlt und mir wird ziemlich schnell bewusst, Gott, wo ist mein tägliches Brot? Ich hab's nicht. Ich würde gern hier stehen und dir sagen, Gott wird niemals zulassen, dass es dir je mangelt an dem, was du täglich brauchst. Und es gibt tatsächlich Prediger, die sagen das. Aber ich weiß nicht, auf welcher Grundlage ich dir das sagen soll. Ich kann dir nicht versprechen, dass du niemals in die Situation kommen wirst, dass du keine Arbeit hast. Das ist ein Grundbedürfnis. Ich kann dir nicht versprechen, dass du nicht irgendwann in die Situation kommen wirst, dass dir plötzlich das Dach über dem Kopf fehlt und du denkst, wo soll ich hin? Und ich glaube, das ist Leuten, die nicht in der westlichen Welt wohnen, noch viel bewusster als uns. Vielleicht sitzt du hier und du guckst dich um und du siehst überall nette Pärchen, die sehen so schön aus. Siehst überall dicke Bäuche, nicht wegen den Bier und Chips, sondern weil die alle schwanger sind. Siehst überall diese kleinen, knuffigen Kindchen. Nur, dass du nicht dieses glückliche Pärchen bist. Dass du nicht einen dicken Babybauch hast. Dass du nicht die Familie gegründet hast, die du dir so sehr wünschst. Und Beziehungen, Familie, ist ein Grundbedürfnis, das wir haben. Ich kenne einige Leute, die können ohne Partner leben, aber ich habe jetzt noch nie jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, also Beziehung, Partnerschaft, egal ob jetzt Ehe oder einfach eine Gemeinschaft, das interessiert mich gar nicht. Also so zu zweit mit jemandem mein Leben teilen, der mich kennt und mit mir durch mein Leben läuft, also das ist einfach nichts für mich. Mag es geben, aber unglaublich wenig. Für fast alle von uns gehört Beziehung zu den Grundbedürfnissen, Ehe, Partnerschaft. Und du sitzt vielleicht hier drin und du hast es einfach nicht. Dir fehlt es jeden Tag aufs Neue. Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich bin über 30. Ich weiß, man sieht mir das nicht an. Ich liebe mein Leben. Ich genieße ziemlich jeden Tag. Ich finde es richtig super, ich habe Gemeinde, ich habe Familie, es geht mir richtig, richtig gut. Aber wenn ich eine Sache ändern könnte, wenn das irgendwie, wenn ich das beeinflussen könnte in einem gewissen Maß, kann man es natürlich, aber irgendwie funktioniert es manchmal auch nicht so recht, dann würde ich mir jemanden wünschen, würde ich mir einen Ehemann wünschen, der dieses Leben mit mir gemeinsam lebt. Das wäre noch das on top. Das ist kein verzweifelter Hilferuf. Aber das wäre wirklich toll zu haben. Und es ist, so viele haben es. Und es ist ein Grundbedürfnis. Und ihr habt es und ich habe es nicht. Und irgendwie, es ist absolut normal, dass du, wenn du dich nach einer Partnerschaft sehnst, dass du das tust, weil es gehört zu unseren Grundbedürfnissen dazu. Das ist voll in Ordnung. Und Gott sagt dir, bitte mich darum. Bitte mich darum. Vielleicht ist dein Grundbedürfnis, eine Familie zu bekommen. Du bist verheiratet, aber aus irgendeinem Grund klappt es bei euch nicht. Gott sagt, komm zu mir mit deinen Bedürfnissen. Das ist in Ordnung, diesen Wunsch zu haben. Oder du bist krank. Gesundheit ist das Grundbedürfnis schlechthin, was wir haben. Und Gott sagt, komm zu mir und bitte mich darum. Ich möchte hier einfach nur einen kleinen Haken einräumen. Lass den Wunsch nach der Stillung dieses Bedürfnisses nicht die Nummer eins in deinem Leben werden. Lass diesen Wunsch nicht so groß in deinem Leben werden, dass sich alles darum dreht. Es ist vollkommen in Ordnung, diesen Mangel zu verspüren. Und Gott bittet dich, komm zu mir und bitte mich darum. Aber lass dich nicht einnehmen von diesem Wunsch. Was ist los? Was ist los, wenn Gott das tägliche Brot nicht gibt? Was läuft falsch? Hast du falsch gebeten? Hast du zu wenig gebeten? Warum gibt Gott dir nicht, was du brauchst? Was ist die Erklärung dafür? Hast du falsche Wünsche? Oder will Gott dich vielleicht bestrafen, weil du irgendwas noch nicht kapiert hast? Du sollst erst noch ein bisschen üben, ein bisschen demütiger werden. Was läuft schief? Warum sorgt Gott nicht für dich? Sind das Fragen, die du kennst? Sind das Gedanken, die dir manchmal im Kopf rumgehen? Und ich glaube, für manches gibt es einfach nicht die logische Erklärung. Ich glaube, für manches gibt es nicht die befriedigende Antwort. Manche Leute versuchen dann zu erklären, ja, es ist jetzt halt eine Zeit, da musst du durch, dann wird Gott in dir noch was formen. Und manchmal ist es auch so. Und dann kommt es. Aber nicht immer gibt es die logische Erklärung, warum wir jetzt auf irgendwas verzichten müssen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, vertraust du diesem liebenden Vater auch noch, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird? Vertraust du ihm auch noch, wenn du nicht verstehst, warum du hier jetzt einen Verzicht üben musst? Vertraust du ihm? Glaubst du immer noch, dass er es gut mit dir meint? Hast du genug Zeit im Wohnzimmer verbracht und in der Sternwarte und in der Kapelle, um zu wissen, er ist durch und durch gut und meint es durch und durch gut mit dir? Hast du genug Zeit mit ihm verbracht, um zu wissen, dass er absolut vertrauenswürdig ist, im Überfluss und im Mangel? Hast du genug Zeit mit ihm verbracht, um zu wissen, dass er weiß, was er tut in deinem Leben? Egal, wo du heute Morgen bist, ob du im Überfluss lebst, ob du alles hast, was du brauchst, oder ob du Mangel leidest und einen Wunsch hast, der gut ist, der aber noch nicht sich erfüllt hat in deinem Leben. Ich möchte dir sagen, Gott weiß, was er tut in deinem Leben, jetzt in deiner Situation. Und der Vater liebt dich über alle Maßen. Und du kannst ihm mit deinem ganzen Leben vertrauen. Glaubst du das? Ich möchte dich einladen, wirklich diesen Gott kennenzulernen. Wenn du möchtest, schließ die Augen, ich möchte kurz beten. Gott, du bist so voller Gnade und voller Liebe. Und in dieser Gnade und in dieser Liebe bist du zu uns gekommen. Du hast dich ganz klein gemacht. Danke, Jesus, dass du dir nicht zu fein warst, dich in unseren Dreck zu knien. Und danke, dass du heute dir nicht zu fein bist, dich mit uns in unseren Dreck und unseren Matsch zu knien. Danke, dass du nicht derjenige bist, der sagt, werd heilig und dann können wir über alles reden, sondern du bist derjenige, der sich selbst erniedrigt hat, um zu uns zu kommen und einen Weg zu schaffen, dass wir mit dir, Vater, Gemeinschaft haben können. Gott, ich bete für uns, dass wir dich in deiner Schönheit und so wie du bist mehr und mehr erkennen und kennenlernen. Ich bete für uns, hilf du uns wirklich, unsere Anliegen im Vertrauen vor dich zu bringen, sie vor dich hinzulegen und zu vertrauen, dass du weißt, was du tust, dass du es richtig machst. Gott, ich bitte dich, hilf du, dir mehr und mehr zu vertrauen, weil du absolut vertrauenswürdig bist. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen. Ich möchte dich fragen heute Morgen, bist du bereit, zusammen mit Asaf zu beten? Der schreibt im Psalm 73 und sagt Folgendes. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich hab doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nah zu sein ist mein ganzes Glück. Dir nah zu sein ist mein ganzes Glück. Wir werden jetzt noch eine Lobpreis, eine Gebetszeit haben. Und ich lade dich ein. Ich lade dich ein, dir Zeit zu nehmen und dich selbst zu hinterfragen und zu fragen, wie sieht's denn aus mit meinen Wünschen? Sind das nice to haves oder sind das wirklich die Dinge, die ich brauche, die ich vor Gott bringe? Bin ich die Abkürzung direkt in die Küche gegangen oder habe ich meine Wünsche verändern lassen von diesem überwältigenden Vater? Fang an zu erkennen, dass er dich täglich versorgt und nimm dir diese Zeit, um Danke zu sagen. Und ganz besonders vertrau ihm die Bereiche an, wo du noch Bedarf hast, komm zu ihm mit deinen Bitten und leg sie vor seinen Füßen nieder und vertrau ihm, dass er es gut mit dir meint. Wir werden jetzt noch, die Beter dürfen an den Rand gehen seitlich und ich lade dich ein, mach das gerne zusammen mit jemandem vom Gebetsteam, dass ihr gemeinsam für diese Sache betet. Du kannst es auch am Platz machen, aber die Leute sind da, die kümmern sich gerne um euch und nehmt das in Anspruch.